Paul und Nina, das sind zwei Menschen, die, ja, man könnte fast sagen, etwas schief im Leben stehen, die durch ihr Schicksal beschädigt sind, die zueinander finden, die sich lieben und das Leben damit für sich entdecken und auch erobern. Diese Liebesgeschichte ist ein Teil des neuen Romans von Norbert Scheuer, Am Grund des Universums, so heißt das Buch. Und Norbert Scheuer ist bei uns im Studio. Können Sie uns vielleicht die beiden kurz vorstellen? Zunächst Paul. Paul ist jemand, den treue Leser Ihrer Romane schon kennen. Er war in Ihrem Vorgängerroman Die Sprache der Vögel schon da. Wer ist dieser Paul?
Paul ist einer aus der langen Reihe der Arimonds, um die es in meinen Romanen eigentlich immer irgendwie geht. Entweder sind sie Randfiguren oder sie stehen im Zentrum. Der Paul Arimond ist nach Afghanistan gegangen in der Sprache der Vögel und am Ende des Romans Die Sprache der Vögel fällt er ein mit vielen anderen Kameraden einem Anschlag zum Opfer und er überlebt diesen Anschlag schwer versehrt und kommt so dann nach Kal zurück und hat im eigentlich gar keine Lebensperspektive mehr. Er ist traumatisiert und sitzt in seinem Rollstuhl hockend in der Cafeteria des Supermarkts und dort begegnet er Nina, die um einiges jünger ist als er und die ihn immer, als sie noch klein war, schon verehrt hat und sich im Grunde in ihn verliebt hat.
Also Paul ist psychisch und physisch schwer beschädigt. Nun ist da Nina, die junge Frau, von der Sie sprachen. Nina hat keine Eltern. Wo sind die?
Ja, Ninas Eltern, über den Vater weiß man gar nichts. Die Mutter ist mit Nina und ihrem älteren Bruder nach Kal gekommen und hat die beiden bei ihren Großeltern, also bei ihren Eltern, zurückgelassen. Und diese Eltern, diese Großeltern von Nina haben eine Eisenwarenhandlung in Kal, die nicht mehr läuft und deswegen tragen sie Zeitungen aus. Und Nina macht das mit und läuft insofern, nachdem die Großeltern gestorben sind, durch Kal nachts und verteilt die Kölnische Rundschau und den Stadtanzeiger und kriegt insofern alles mit, was in dem Dorf ist. Und nachdem sie die Zeitungen ausgetragen hat, kommt sie dann in die Cafeteria und setzt sich dorthin und dort trifft sie auch Paul wieder.
Und Nina ist sehr fantasiebegabt. Sie hat viele Geschichten, die in ihr drinstecken und die sie auch fantasiert. Nina wird aber auch betreut von einem Vormund, einer Frau vom Sozialamt. Und diese Frau ist eine Sadistin, oder?
Also das wird im Roman nur angedeutet, beutet Nina aus, sowohl psychisch als auch körperlich. Und sie kann sich aber nicht dagegen wehren. Und im Laufe des Romans gelingt es, ihr immer weiter von ihr zu distanzieren. Und insofern ist zumindest dieser Teil des Romans auch ein Bildungsroman, denn aus einem kleinen, naiven Mädchen wird schließlich eine junge Frau, die immer selbstbewusster wird. Aber ein Problem hat sie nach wie vor während der gesamten Geschichte.
Also zum einen hat sie diese Krankheit, darüber sprachen wir bereits. Sie kann schreiben, aber nicht lesen. Diese Krankheit gibt es tatsächlich. Sie hat aber auch das Glück, nicht nur, dass sie Paul kennenlernt, sondern dass sie eine ältere Dame kennenlernt. Und diese ältere Dame, die hilft ihr, die bringt ihr Dinge bei, die gibt ihr Nachhilfeunterricht. Das ist auch eine enge Beziehung zwischen den beiden, oder?
Ja, das ist im Grunde so eine Art Mutterersatz für Nina. Sie geht zu ihr und hilft ihr dann später, als diese ältere Dame kränker wird und mehr senil wird, hilft sie ihr, erledigt den Haushalt für sie und begleitet sie dann nachher quasi bis zu ihrem Tod hin.
Wie finden denn Paul und Nina zueinander? Das ist jetzt nicht einfach, eben weil Paul auch schwer krank ist.
Ja, das ist zuerst mal eine sehr einseitige Beziehung von Nina aus, denn Nina ist so ein ja, hängt sich an den Paul dran. Der Paul will gar nichts von ihr wissen. Er will überhaupt mit nichts mehr etwas zu tun haben, sondern lebt nur noch vor sich hin. Auch mit seiner Mutter hat er keinen Kontakt mehr. Und es verändert sich allerdings dadurch, dass Paul mehr und mehr genäst. Also er kann irgendwann wieder laufen und er hat eine positivere Sicht auf die Welt. Und Nina begleitet ihn sozusagen während dieser ganzen Zeit. Und irgendwann fühlt er sich dann zu Nina hingezogen und es entwickelt sich sowas wie eine Liebe zwischen den beiden.
Nina hat ihn eigentlich immer schon verehrt, auch schon als die beiden noch viel jünger waren, und hat das auch in ihrer Fantasie sich ausgedacht, imaginiert, wie das ist mit Paul zusammen. Kann man das sagen, dass sie ihn fast in die Fantasie hineinholt und das real werden lässt, sodass das auch was wird zwischen den beiden?
Ja, es ist genauso ist es. Also zuerst ist es mal nur eine Vorstellung von ihr. Also es gibt Szenen, da liegt sie bei ihrem Wasserfass in der Nähe des Sees und träumt sozusagen sich mit Paul zusammen. Und dann geht Paul weg, er muss operiert werden, immer wieder operiert werden, weil er halt schwere Verletzungen hat und er ist längere Zeit abwesend. Und Nina verändert sich in dieser Zeit, wird, wenn man so sagen kann, zu einer schönen jungen Frau. Und als Paul dann zurückkommt, beginnt sich sozusagen diese Vorstellung von Nina in die Realität zu entwickeln. Also beide lieben sich und sind zusammen.
Also diese Vorstellung wird gewissermaßen wachgeküsst. Durch das, was dann stattfindet, hat die Liebe ja auch eine erlösende Funktion. Die beiden werden ja durch ihre Liebe auch befreit und erlöst, oder?
Teilweise ja, teilweise nicht. Also das wird ja offen gelassen, weil Nina ja irgendwie nie von ihrer Obsession loskommt. Also es gibt Hinweise darauf, dass irgendwas ganz Schlimmes zwischen Nina und ihrem Bruder geschehen ist. Und diese Verwicklung, die wird zeitweise durch die Liebe aufgebrochen und wird aber dann auch wieder zurückgenommen.
Das heißt, Ihr Roman erzählt auch immer von dem, was nicht da ist, von dem, was abwesend ist, aber das ist im Grunde da, so wie die Toten auch nie tot sind. Die sind da, weil sie zu den Lebenden dazugehören. Das gilt ganz speziell für Nina. Ihr Bruder, von dem Sie gerade sprachen, ist unglaublich präsent für Sie, oder?
Ja, sie ist sehr präsent. Also im Grunde, der Bruder ist irgendwann verschwunden, aus Karl verschwunden. Und zwar wird erzählt, er sei irgendwann beim Hochwasser mit dem alten Klepperkanu seines Urgroßvaters den Fluss hinuntergefahren. Und er hatte immer vor, den Atlantik zu überqueren mit diesem Klepperfaltboot. Und die Nina nimmt sozusagen diese Geschichte auf und sie ist vollkommen real für sie. Und sie träumt sich sozusagen in diesen Bruder hinein, der versucht, mit diesem Boot alleine über den Atlantik zu paddeln. Und dann paddelt sozusagen Nina mit ihrem Bruder oder sie selbst paddelt alleine über den Atlantik. Die Frage ist jetzt, warum macht sie das? Ne? Gibt es einen Grund dafür? Ist irgendetwas passiert, dass dieses seltsame Verhältnis zwischen den beiden besteht? Und das ist eines der Rätsel des Romans, die auch aufgelöst werden. Und die ich jetzt nicht unbedingt.
Das wollen wir natürlich nicht alles verraten. Das Universum Kall, also kleine Städtchen in der Eifel, ist eine verlorene kleine Insel in einem riesigen Ozean, heißt es einmal in Ihrem Roman über die Stadt Kall. Jetzt jedes zweite Kapitel in Ihrem Roman spielt in der Cafeteria, in der Supermarkt-Cafeteria eines Supermarktes. Und diese Cafeteria gibt es wirklich. Und da entstehen auch Ihre Geschichten. Wie passiert denn das?
Ja, also es ist nicht so, dass ich da sitze und einen Roman schreibe, sondern ich sitze halt häufig da, wie die alten Männer, die beschrieben werden. Und wenn man sich das so vorstellt, ich glaube, in der Stadt ist es genauso. Wenn man, sagen wir mal, im Stadtteil in einen Rewe-Markt geht, wo so eine Cafeteria ist, ne, und man geht hier regelmäßig dahin, ne? Dann sieht man immer wieder dieselben Leute, die da hinkommen. Ne? Man kann sich sozusagen diese Geschichten dieser Menschen vorstellen. In der Stadt ist es etwas schwieriger, weil die dann weiter diffundieren. in einem kleinen Städtchen wie Kall oder einem Zentralort, da kennt natürlich jeder jeden. Das heißt, die Leute kommen da an und man sitzt da und man weiß, ah, jetzt kommt der wieder. Warum kommt der? Weshalb? Was macht er jetzt? Was ist im Moment mit ihm geschehen? Man hat sozusagen, indem man da sitzt, direkt eine ganze Lebensgeschichte. Es kommen auch Fremde und dann spekuliert man darüber, ja, ja, was mag mit dem sein? Warum ist der jetzt hier? Ne? Und dieses Arrangement, ne, das hat mir unheimlich gefallen. Diese Grauköpfe waren für mich dann sowas wie ein Chor, ein griechischer Chor, der das Ganze kommentiert, was in dem Roman passiert.
Also dieser Chor der Grauköpfe, der älteren Herren, die da sitzen in dem Café, die auch mal zur Staumauer fahren, die alles beobachten und kommentieren. Ja, vielleicht kann man sagen, die singen auch das Lied dieser Stadt. Sie stehen für die Ausstattung dieses Universums. Ist das richtig?
Sie sind sozusagen die unsichtbaren Fäden. Sie spinnen die Fäden, die alles irgendwie verbindet. Aber sie selbst haben natürlich auch so ihre Probleme. Und deswegen sind sie ganz begierig darauf, zu wissen, was auf dem Grund des Sees ist. Weil da sind Rätsel. Irgendjemand ist verschwunden, ne? Nie mehr aufgetaucht. Irgendetwas ist mit einem Koffer passiert, der ist nicht mehr da. Fahrräder verschwinden. Irgendwas, alles, was verschwindet, muss irgendwo geblieben sein. Der einzige Ort, wo sie sich das vorstellen, ist dieser Grund des Sees.
Und es geht noch viel tiefer. Also das Ganze, die Eifel ist ja durchzogen von tiefen Schächten, weil es da vorher Bergbau gab. Es ist auch von einem Schatz die Rede, also nicht nur die verlorenen Gegenstände, sondern auch ein Schatz mag dort unten liegen. Das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Über diesen Schatz denken auch die Grauköpfe nach. Das ist auch ein großes, wichtiges Thema. Herr Scheuer, darf ich Sie fragen, ob Sie auch zu den Grauköpfen von Kall gehören?
Ich bin, sagen wir mal, eine besondere Spezies der Grauköpfe. Ich sitze nicht bei Ihnen, sonst könnte ich die Geschichten nicht schreiben. Sonst müsste ich sie auch gar nicht schreiben, weil sonst wüsste ich sie. Ne? Also es gibt immer eine Differenz zwischen dem Schriftsteller und denen, die dann wirklich da sitzen. Aber manchmal stelle ich mir schon vor, dass es ganz schön wäre, bei Ihnen zu sitzen. Vor kurzem habe ich in gehörigen Abstand von Ihnen gesessen, meistens sind es weiter entfernt, und dann sagte einer, naja, ich bin mittlerweile auch schon 66, ne? Und da habe ich gedacht, Mist, ich bin ja selbst auch mittlerweile 65, ich könnte also bei Ihnen sitzen, aber ich sitze noch nicht bei Ihnen.
Und wie nehmen die Menschen in Kall ihre Romane auf? Also da gibt es doch auch viel aus der Stadt zu entdecken in ihren Romanen, wo sich der eine oder andere oder jemand wiedererkannt fühlen dürfte. Verzeihen die Ihnen ihre Fantasiegeschichten aus Kall?
Das weiß ich nicht. Ich entschuldige mich ja immer am Ende, mehr oder weniger. Aber einmal ist es so, dass Kall natürlich ein literarischer Ort ist. Also der bündelt sozusagen alle Städtchen, die es in der Eifel gibt und die es im Universum gibt. Deswegen heißt das ja am Grunde des Universums. Von daher, das auf Kall selbst zu reduzieren, ne, das geht irgendwie nicht. Das würde dem Roman nicht genügen. Ne? Man kann keine Literatur über einen konkreten Ort machen.
Kall ist doch immer ein Spiegel des ganzen Universums. Da gehört sich ja auch diese Melancholie dazu. Früher ein prächtiger Ort mit vielen Villen und jetzt droht eher alles zu verfallen. Auch das schreiben Sie. Und da ist natürlich die Sehnsucht, wieder diesen Ort groß zu machen, zu einem Touristenort, den Stausee zu vergrößern. Das kommt alles aus der Vergangenheit, wird in die Zukunft gespiegelt. Gelingt aber nicht.
Nee, gelingt nicht wirklich. Also das ist sozusagen, wenn man den groben Raster dieses Romans auflegen würde, so ist er auch von der Gliederung her konzipiert, dann ist der grobe Raster, das grobe Raster ist sozusagen, es geht darum, in dem Ort wird ein Stausee vergrößert und es geht darum, jetzt zu spekulieren, was passiert nach dem Ort, nachdem der Stausee vergrößert ist. Kommt Kall dann in eine bessere finanzielle Situation, wird der Tourismus entschlossen und damit gibt es natürlich auch Landspekulationen und all das. Das ist sozusagen die Oberfläche des Romans, um die es geht und die auch dann in einem Plot aufgelöst wird.
Am Grund des Universums, so heißt ihr neuer Roman, am Grund des Universums speisen sich die Lebensenergien aus dem süßen Inneren durchlässiger, wachsartiger Zellwände. Dort funkeln ewig explodierende Sterne, die einer nach dem anderen zerfallen und nach Jahrmillionen neu entstehen. Das ist das Universum aller möglich wahrnehmbaren Dinge. Da gibt es, so heißt es in Ihrem Roman, ich habe da gerade zitiert, in Ihrem Roman gibt es da in diesen Stellen die Raum- und Zeitgrenze nicht mehr. Das ist die Ewigkeit, oder?
Ja, wenn es die dann geben sollte, ist es die. Übrigens ist das ein Bild der Physik. So erklären Sie es Physiker, wenn Sie das Universum beschreiben, nämlich als Waben, als wabenmäßig strukturiert, so erklären sich Physiker das Universum.
Und sind den Theologen da gar nicht so fern, ja, wenn ich das so sagen darf. Denn wenn es am Grund des Universums kein Raum-Zeit-Kontinuum mehr gibt, dann sind zum Beispiel auch die Toten nie tot. In Ihrem Roman sind die Toten sehr lebendig. Sie leben in den Lebenden weiter und zwar sehr real. Wir sterben nicht. Ist das eine Gewissheit?
Ja, irgendwie stirbt nichts. Das ist eine schöne Gewissheit. Alles ist in allem irgendwie aufgehoben.
Vielen Dank, Norbert Scheuer. Tauchen Sie ein in die Welt am Grund des Universums. Sie werden, das verspreche ich Ihnen, dort Überraschungen erleben. Überraschungen, die Ihren Anfang in einer Cafeteria im Supermarkt des Eifelstädtchens Kall nehmen. Am Grund des Universums, der neue Roman von Norbert Scheuer, ist im Verlag CH Beck erschienen. Das Buch hat 240 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank, Herr Scheuer.
Gerne.